Ein Zuhause zu bauen ist ein großes Abenteuer, bei dem euch tausend Fragen begegnen. Wir begleiten euch auf dem Weg zum Traumhaus. Vom ersten Beratungsgespräch über die Planungs- und Bauphase bis zur Schlüsselübergabe.
Nachhaltigkeit, Regionalität, Individualität, Zukunft.
Baustein für Baustein entsteht so ganz in Ruhe und mit Liebe zum Detail euer neuer Lieblingsort. Den Grundriss dafür könnt ihr jetzt schon skizzieren in Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.
Genau mein Haus, das ist der Podcast von Favorit Massivhaus. Ich sage Hallihallo, ich bin Jenny aus dem Favorit Massivhaus Podcast Team und ich freue mich sehr zu begrüßen Alexander und Roland Aßmann. Hallo.
Guten Morgen, Jenny.
Wir wollen heute wieder eine schöne neue Folge aufzeichnen und haben diesmal das Thema rausgepickt: Keine Angst vorm Bauen und was Glaubenssätze sind und wie man sie so entkräften kann. Da gibt's garantiert so einiges, was euch, glaube ich, in eurem Alltag so begegnet, würde ich jetzt mal sagen. Wovor haben Kunden denn so Respekt, wenn es ans Bauen geht?
Ja, prinzipiell ist es ja eine Ausnahmesituation für die meisten Kunden, ne? Weil in der Regel es gibt zwar den Spruch, ne, man baut dreimal im Leben, ja.
Es gab auch mal eine Fernsehsendung, die ist einmal im Leben.
Ja, oder so. Einmal für einen Feind, einmal für einen Freund und einmal für sich selbst, das letzte Mal für sich selbst. Aber im Endeffekt ist es so, die meisten machen es einmal im Leben, deswegen muss am Anfang direkt alles passen. Ne? Mhm. Und da sind wir auch sehr bemüht drum. Aber prinzipiell ist natürlich schon so, dass halt vor allen Dingen diese Ausnahmesituation und halt, ich bin der Kaufmann im Haus, halt die Kosten dann insgesamt halt erstmal so im Fokus stehen. Ne? Die Belastungen, die ein Kunde zu tragen hat, beziehungsweise die er sich dort dann reinholt und häufig verstellt das mit der Belastung so ein bisschen den Blick, wofür man es tut und wie es auch langfristig dann am Ende des Tages aussieht. Ne? Mhm. Deswegen,
da lässt man dann so ein bisschen das außer Acht, wenn das Kaufmännische zu stark überwiegt, dass man sich auch selbst verwirklichen kann, ja, dass man eigentlich Herr seiner eigenen Ideen ist, die man da umsetzen kann, dass es auch ein Stück weit ein Abenteuer ist und auch ein Haus, ein fertiges Haus einzurichten, einen Garten anzulegen und ein Projekt für die ganze Familie eigentlich.
Und dass es immer sowas gibt wie eine emotionale Rendite, wenn man so will.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man halt, man kann alles in Zahlen messen und in Geld messen am Ende des Tages, aber man kann halt nicht messen, wie gut das Leben ist im Vergleich zu dem, wie man es halt nicht führt. Mhm. Das finde ich halt immer entscheidend.
Ja. Eigentlich. Es ist ja auch wirklich sowas, wenn man dann sein eigenes Haus hat, man hat dieses Heim, was einem wirklich gehört.
Zu Hause ist ein Gefühl.
Ja. Ne? Ja.
Das muss man sich, oder dessen muss man sich bewusst werden, wie man das leben will.
Ja.
Da kommt jeder in seiner Lebenssituation irgendwann zu dem Moment, wo er sagt, ja, wie läuft, geht das weiter? Und für viele ist eben die eigene Immobilie oder das eigene Zuhause dann auch ein eigenes Haus, was man selbst gestaltet und selbst in die richtige Richtung drehen kann.
Ne? Es ist ja auch für viele einfach so eine absolute Traumvorstellung. Ne? Also sagt man ja auch immer, das eigene Haus, ein Kind, ein Baum, ein Hund, so, ne? Das ist so das Leben, was man sich dann so wünscht in dem Moment. Ne? Und gibt es denn auch beim Bau selber Dinge, wo ihr merkt immer wieder, das sind solche, ich will nicht sagen Angstpunkte, aber wo die Leute Respekt vorhaben, wo sie meinen, hoffentlich geht da jetzt nichts schief.
Alles, was so drumherum um das Haus, also um diese traumhaften Ideen, die man da entwickelt, gibt es natürlich so gewisse Ängste, die man vor den Baunebenkosten hat, dass man da in Fragezeichen hineinläuft. Aber auch da kann man sich im Vorfeld schon sehr viel Gedanken machen und auch all die Punkte aufzählen und sich bewusst werden, was alles neben dem Haus noch kommt. Ne? Und da ist ja unsere Bedarfsanalyse, wo wir diese Punkte auch im Einzelnen sehr genau ansprechen, schon ein guter Berater zu sagen, okay, das eine ist das Haus, aber mit Erdarbeiten, mit Hausanschlüssen etc. kommt da auch noch was dazu, was das gesamte Paket ausmacht. Und da kann man schon im Vorfeld auch eine gewisse Sicherheit mit einplanen.
Ja, prinzipiell ist es ja immer so, dass halt man Angst hat vor Sachen, die man nicht kennt oder nicht einschätzen kann. Also
was bei einem ersten Mal Hausbau quasi alles ist.
Vollkommen klar und vollkommen normal ist und auch alles umfasst, richtig. Man kann das im Endeffekt natürlich auch so ein paar Sachen dann halt so Themenschwerpunkte halt legen. Das eine ist finanzielle Dinge dann dementsprechend. Das andere sind dann halt Dinge, die mit der Ausführung, Qualität und so weiter zu tun haben, weil man halt das auch nicht selber einschätzen kann. Ist das jetzt richtig, was der Handwerker da gemacht hat? Mhm. Ja, Und das Dritte ist dann halt dann dementsprechend, was mit der dann zukünftigen Situation ist. Also passt das für mich auch langfristig? Ist das für mich halt insgesamt die richtige Wahl, ja, zu wohnen und so weiter? Also all die Dinge, die halt dann am Ende des Tages halt diese zukünftige Situation dann halt umfassen. Und wir versuchen eigentlich immer, Unsicherheiten zu nehmen. Also soweit das denn überhaupt dann halt am Ende des Tages geht, damit man halt das, was eigentlich das Schöne an einem Hausbau ist, das ist eine emotionale Reise, wenn man mal so will, ja, die man ja auch nicht alleine macht. In der Regel sind es ja zwei, manchmal auch noch drei oder halt noch mehr Kinder dabei oder wie auch immer.
Oder eine ganze Familie. Oder
eine ganze Eltern Familie und ich weiß noch, als mein Sohn halt das erste Mal im Bagger gesessen hat und so diese Dinge ganz einfach, die halt so bei dieser Reise dann da entscheidend sind und die dann eigentlich auf die emotionale Rendite einzahlen, wenn man mal so will. Aber wir versuchen dann Unsicherheiten zu nehmen und das fängt natürlich bei uns in der Bedarfsanalyse schon an, wie mein Bruder gesagt hat, dass wir versuchen halt nicht nur das, was unsere Leistung dann dementsprechend ist, das Haus, sondern das, was halt bei jedem anderen Unternehmen halt ganz einfach auch kommt, diese Drumherum-Leistung, was halt Hausanschlüsse angeht und so weiter und so fort, mit dem Kunden halt vernünftig auf Augenhöhe zu besprechen, so damit er weiß, dass was auf ihn zukommt. Ja, und das auch sehr transparent. So können Kunden eigentlich, wenn sie dann halt bei uns dann Kunden wurden, also einen Vertrag geschlossen haben, dann in die Planungsphase gehen und so weiter, davon ausgehen, dass halt das schon mit einem gewissen Verantwortung dann halt auch aufgestellt wurde und so auch zu dem passt, was halt hinterher wahrscheinlich eintreten wird. Und was die Ausführung dann dementsprechend angeht, also das, was hinterher ein Haus erstellt wird, ist insgesamt in unserem Prozess ist auch so, dass wir versucht haben, da auch die Unsicherheiten zu nehmen. Wir haben verschiedene Versicherungsleistungen, die schon direkt quasi im Vertrag halt dann dementsprechend drin sind. Eine Fertigstellungsversicherung, das heißt, der Kunde kann immer davon ausgehen, dass sein Haus auf jeden Fall fertiggestellt wird. Ne, eine Gewährleistungsversicherung, die halt anders als jetzt einfach nur eine Bürgschaft, dann es wird jetzt sehr technisch und kaufmännisch, es tut mir leid, aber ne, dann dafür einfach, falls irgendwann mal irgendwas an Gewährleistungsschaden an dem Haus ist, ist es versichert.
Ja.
Ja, muss nicht erst der Handwerker dann irgendwie motiviert werden, wiederzukommen, sondern wenn dann was passiert als solches, dann kommt der Handwerker auch wieder, weil die Versicherung ihn dann halt dafür bezahlt, den Schaden zu entfernen. Es kommen sehr wenig Schäden bei uns vor, aber nichtsdestotrotz, wenn es mal was passiert, es ist alles Handwerk, ne? Es kann halt immer bei jedem irgendwo was passieren, ist ganz einfach so. Und damit das alles so auch so funktioniert, ist im gesamten Bauprozess dann halt dementsprechend eine Qualitätskontrolle über den TÜV dabei, der halt zu den verschiedenen Gewerken dann kommt und auch überprüft, ob die richtig sind. So nimmt man eigentlich auch, was die Ausführungen angeht, dem Kunden die Unsicherheit, dass das, was er hinterher bekommt, auch das ist, was er sich vorgestellt hat.
Ja. Der Grundriss. Und du hast eben auch schon mal die Zukunft angesprochen und natürlich die Bedarfsplanung, die ihr dann mit den Kunden macht. Wie ist das denn, wenn man normalerweise ja sagen würde, haben wir ja eben schon angesprochen einmal, man baut nur einmal im Leben. Aber die Bedürfnisse verändern sich ja im Leben. Also man baut ein Haus mit, sagen wir einfach mal, 4 Kindern oder für 4 Kinder. Das ist dann ja schon ziemlich groß. Wenn man dann aber später alleine ist, irgendwann, wenn die Kinder alle ausgezogen sind, hat man so ein riesiges Haus. Also erlebt ihr das oft, dass quasi nicht nur einmal, sondern immer für diesen jeweiligen Bedarf gebaut wird? Oder wie kann man dann so eine Bedarfsanalyse machen, wenn man so weit in die Zukunft schaut?
Man kann natürlich bei der Grundrissgestaltung schon etwas Zukunftsoffenheit mitplanen, dass selbst wenn man jetzt als Einfamilienhaus einen Bauantrag einreicht, die Etagen schon so gestaltet, dass das Treppenhaus so abkoppelbar ist, dass man mit einem späteren Bauantrag praktisch eine Nutzungsänderung beantragt und daraus 2 Wohneinheiten macht. Das muss baulich natürlich dann irgendwo schon ein bisschen vorgesehen werden, dass man auch das Treppenhaus entsprechend baut und ausstattet. Aber generell kann man den Grundriss so gestalten, dass man auch sagt, okay, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wir ziehen irgendwann nach unten oder nach oben und machen 2 Wohneinheiten raus, dass man das in die Richtung schon baut. Machen wir eigentlich auch ab und an, dass Bauherren darauf Wert legen. Gibt auch viele, die sagen, ich will später nur auf einer Etage leben, egal ob Bungalow oder zweigeschossiges Haus, wo später oben eine Einliegerwohnung entsteht. Das ist eigentlich bei uns machbar, weil eben wir genau das Haus des Kunden bauen und von daher auch solche Sachen möglich sind in der individuellen Planung.
Aber du sagtest jetzt, wir machen das ab und an. Also es ist jetzt nicht gang und gäbe, dass ein Haus, sage ich mal, so groß gebaut wird und dann irgendwie schon so weit in die Zukunft gedacht wird, dass es kleiner sein muss.
Ja, man schränkt sich natürlich auch ein Stück weit ein. Ne? Also wenn man sagt, die Eltern schlafen unten, die Kinder schlafen oben oder man ist natürlich, wenn man das später für zwei Wohneinheiten schon so auslegen will, daran gebunden, dass man gewisse grundlegende Sachen bei der Planung jetzt schon so macht, die eventuell jetzt anders genutzt werden wollten. Ne? Also ein offener Wohnraum mit einem Luftraum, wo man später eine zwei Wohneinheiten abtrennen will, so wie bei uns im Musterhaus. Da ist, muss man natürlich erstmal eine Decke einziehen, die Fenster ändern. Das ist damit wesentlich mehr Aufwand verbunden, das später umzubauen. Das kann man natürlich, wenn man sagt, okay, ich gehe den Kompromiss ein, ich will später zwei Wohneinheiten, will mich aber trotzdem jetzt wohlfühlen, im Grundriss schon so drauf achten, dass man hinter möglichst wenig Aufwand hat.
Mhm. Ja. Und ich weiß ja auch von euch, dass es einige Kunden gibt, zum Beispiel auch unsere Familie, die wir hier in dem Podcast öfter mal begleiten, die bauen schon zum zweiten Mal mit euch. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum ein zweites Mal gebaut wird?
Also in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass auch Corona ja mit dazu verholfen hat, dass halt ganz einfach eine Arbeitssituationen sich verändert haben durch halt Digitales, was in die, ne, also Homeoffice etc., halt in die Arbeitswelt halt Eintritt gehalten hat, dass sich dann eventuell auch die Präferenzen ganz einfach ändern und eventuell nicht mehr die Örtlichkeit dann halt und die Arbeitsplatznähe halt entscheidend ist. Es war damals so, dass das Haus da gebaut wurde, wo auch ungefähr der Arbeitsplatz war, ja, sondern dann vielleicht halt eher was in den Vordergrund rückt, was halt familiäre Dinge ganz einfach sind. Wenn ich halt mehr Homeoffice machen kann und gleichzeitig Kinder habe und die Großeltern weiter weg wohnen, ziehe ich dann vielleicht, und in dem Fall ist es ja so, dann halt mehr dahin, wo die Großeltern sind, weil die haben dann auch die Zeit, die Kinder zu betreuen, noch zusätzlich und so weiter. Ich glaube ganz einfach, dass es halt viele Gründe gibt, warum man halt eventuell hinterher auch nochmal die Örtlichkeit ändert. Ja. Was eigentlich am wichtigsten ist, ist, dass man von vornherein mit dem Kunden auf Augenhöhe redet und weiß, was denn halt seine Wünsche dabei sind. Will er dieses Haus halt für einen gewissen Lebensabschnitt nutzen und es ist für ihn vollkommen klar, dass sich danach eine Situation nochmal verändert? Oder ist es so, dass dieses Haus quasi nur noch mit Füßen voran verlassen werden soll, ja. Also das heißt, im Endeffekt brauchen wir zum Beispiel eine Möglichkeit, hinterher ein Pflegezimmer zu integrieren, was halt vorher vielleicht das Homeoffice ist in dem Bereich, oder wo halt man hinterher die Treppe nicht mehr, eine Person vielleicht die Treppe nicht mehr hochkommt, das halt als Schlafzimmer braucht. Ja. Brauchen wir einen abgetrennten Bereich für ein Pflegezimmer, ähnliches, also für jemanden, der halt dann pflegt. Ist es so, wie mein Bruder gerade gesagt hat, dass das Haus vielleicht halt, weil viele Kinder erst zu groß ist und hinterher, oder erst zu klein und hinterher zu groß, also dementsprechend kann es sein, dass wir dann einen Teil abtrennen, der dann halt vermietet wird. Ja, solche Dinge besprechen wir eigentlich mit dem Kunden im Vorfeld. Häufig kommen die Kunden auch schon mit den Wünschen auf uns dann tatsächlich zu. Aber auch wenn wir das halt nicht als Wunsch direkt haben, sprechen wir einfach darüber, wie der Kunde oder was der Kunde sich von seinem Haus erwartet. Und wir planen ja die Häuser individuell. Also das heißt, klar, wir haben auch bestimmte Häuser, die sind vorgeplant, weil halt häufig dann vielleicht auch ein Kunde 3, 4, 5, 6, 7 Veränderungen an dem Haus halt schon sein Haus ist. Aber wenn sein Haus noch nicht dann irgendjemand anders mal gebaut hat, dann müssen wir halt und machen es halt dann auch dann dementsprechend komplett individuell planen und können natürlich jede Lebenssituation halt in das Haus integrieren, aber es hat halt alles immer Konsequenzen, wie Roland sagt.
Also ist das wirklich eine konkrete Frage, die dann auch in diesem Erstgespräch, sage ich mal, in der Bedarfsplanung auch stattfindet, dass man sagt, Entschuldigung, aber wie lange wollen Sie denn in diesem Haus leben? Oder? Wie lange planen
das
Sie?
Das ist ja die gleiche. Das ist, ja, und wann wollen Sie sterben?
Um Gottes Willen.
Nein, aber wir fragen nicht genau so, sondern wir fragen halt prinzipiell, was die Erwartungshaltung ans Haus ist.
Und dann kommt das schon. Und das ist auch ganz wichtig, das zu bewerten, was einem am wichtigsten ist, was einem weniger wichtig ist und auch wann einem das wichtig ist. Man muss ja auch für sich selber immer dann reflektieren, macht das jetzt, auch wenn mir das jetzt gerade in dem Moment vielleicht auf den Nägeln brennt, ist das für die Wohnsituation, für die ich das Haus baue, jetzt der wichtigste Punkt? Oder ist das wirklich hinterher später, okay, das ist ein, wie heißt das, must have oder like to have? Kann das kommen, weil auch da muss man natürlich gewisse Kompromisse eingehen, wenn man sagt, ich will alles umgesetzt haben, dann kommt am Ende irgendwas raus, was vielleicht nicht mehr genau das Haus des Kunden ist. Und deswegen muss man auch bei allen Wünschen, die man ans Haus hat, sagen, okay, das muss auf jeden Fall sein, das ist für mich das Allerwichtigste und vielen ist vielleicht auch der Garten das Allerwichtigste und das kommt manchmal auch dabei raus und dann sind die Fenster und die Fassaden, die man in die Richtung öffnet, vielleicht am Ende viel wichtiger als das Pflegezimmer, das eventuell im Fall, wenn man sich irgendwann mal die Hüfte bricht,
dann sein muss.
Und da muss man sich, glaube ich, auch als Bauherr in der Situation einfach fragen, okay, ist das wirklich mein wichtigster Wunsch? Ist das dann das Lebensbedürfnis, das ich in meiner Lebenssituation verändern will, das Wichtigste? Oder bin ich gerade einfach nur, weil die Presse das auch gerade irgendwo durch die Gegend treibt, wichtig, dass ich schon rollatorgerecht alles einrichte? Ja, also wir sprechen solche Dinge auch immer an mit Türbreiten und Bewegungsflächen, auch ob ein Bad wirklich barrierefrei ist, weil der Kompromiss, den man dann eingeht, ist, okay, ein Duschbad wird entsprechend groß. Ja. Und am Ende ist der Hauswirtschaftsraum, wo man sich vorgestellt hat, nicht nur Heiztechnik reinzubringen und Lüftungstechnik, sondern auch noch ein Bügelbett reinstellen will und Wäsche aufhängen, wird dann kleiner. Also es ist immer ein Für und Wider zu sagen, okay, der eine Wunsch schränkt das andere dann wiederum ein.
Ja, oder? Ist klar.
Ja, aber es ist, ganze Leben ist ein Kompromiss. Ne?
Ja. Genau. Nein, aber es ist gut, dass du wirklich sagst, wir sprechen das auch an, weil solche Sachen sind ja, gut, ich meine, mit Anfang 30, Mitte 30, Ende 30, keine Ahnung, ob man sich schon die ganze Zeit wirklich Gedanken macht über ein mögliches Pflegezimmer oder.
Vielleicht ist es da noch der Partyraum, den man im Keller untergebracht haben will, aber man ist dann noch nicht so in der Denke zu sagen, okay, das Pflegezimmer, muss man sich selber mal fragen, ist einem in seiner persönlichen Lebenssituation, denk ich jetzt mit Anfang, Mitte 40 darüber nach, okay, wo komme ich im, wenn ich irgendwann mit 75 irgendwie nicht mehr die Treppe hochkomme? Ja. Zumindest sollte man dann drüber nachdenken und von sich selber entscheiden, das ist mir jetzt wichtig, dass das dann in 30 Jahren irgendwann funktioniert. Oder ich sage, okay, das muss das Haus dann irgendwie mit Änderungen machen können, aber im Moment ist mir wichtig, damit das mein Traumhaus wird, das und das umgesetzt zu haben. Und lieber ein großes Wohnzimmer und das Gefühl, in einen schönen Garten zu gucken, aus einem schönen, großen, offenen Wohnbereich. Alles im Leben ist ein Kompromiss, wie du gesagt hast.
Aber kompromisslos ist natürlich, dass ihr die Kunden da bei jedem Schritt irgendwie begleitet und natürlich auch so an die Hand nehmt und schaut, wie sich auch ja eventuelle Bauproblematiken dann verhindern lassen. Also ihr seid da ja quasi die ganze Zeit dabei und habt da ein Auge drauf und versucht, dass es möglichst wenig Probleme gibt. Aber wenn es Probleme gibt bei einem Bau, so ganz erfahrungsgemäß, wo hakt's denn am häufigsten?
Ja, das was, also prinzipiell häufig Kommunikation, ne? Wenn das halt, wenn es mal zu Problemen kommt.
Auch jede Grundstückssituation ist ja eine andere und ein Haus mit, haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, was so Erdarbeiten auslösen oder ein Haus mit Keller, wo die Gartengestaltung hinterher schwierig ist. Ja, Grundstückssituationen, die schlecht erreichbar sind. Wir haben oft mittlerweile Grundstückssituationen, wenn wir in der dritten oder zweiten oder dritten Reihe bauen und allein um die Baumaßnahme da zu erschließen, da sind wir bei dem Thema Baunebenkosten, ist dann natürlich schon entsprechend aufwendiger und ist auch dann mit Straßensperrungen verbunden, ne, die organisiert werden müssen. Und also das Standardbaugrundstück so im Neubaugebiet wird immer seltener, kann man eigentlich so sagen. Gibt's mittlerweile wieder, weil viele Grundstücke auch die Grundstückssituation sich ein bisschen verbessert hat. Aber generell werden auch viele Objekte abgerissen und neu gebaut, was ja eigentlich auch sinnvoll ist, neu vernünftig energetischen Standard dahin zu bauen. Aber letzten Endes ist es auch oft damit verbunden, sich mit dieser bestehenden Grundstückssituation auseinanderzusetzen.
Genau die Situation kenne ich auch momentan. Nämlich ein Freund von uns, der baut gerade und der hat einen Baum, genau da stehen, wo eigentlich dann sonst jetzt die LKW, Kipplader, wie auch immer, wie sie alle heißen, hin müssen, um das ganze Erdwerk abzutransportieren. Und ja, der Baum muss da stehen
bleiben. Der ist dann heilig. Das ist gerade in der Stadt Essen ist das auch. Die haben auch eine sehr strikte Baumsatzung. Da darf der Wurzelbereich muss dann geschützt werden. Und ja,
ja,
da hat man auch öfter Ortstermine mit dem jeweiligen vom Grünflächenamt, der das dann begleitet, wenn da irgendwie ein Bagger auch nur in die Nähe kommt. Da haben wir auch so einige Erfahrungswerte schon machen. Aber generell gibt es viele so Parameter, die, weil Bauen ist eine konzertierte Aktion, da sind viele dran beteiligt, Tiefbau, Hochbau, Vermesser, natürlich auch die entsprechenden Ämter, die in einem Bauantragsverfahren beteiligt werden und das Umweltamt oder wir haben jetzt einen Fall mit dem Denkmalamt, wo ein Bodendenkmal in einem Boden liegt. Das sind Grundstückssituationen, die eine Herausforderung sind. Mhm. Nicht nur für Bauherren, sondern auch für Planer und letzten Endes auch für Bauämter, die sich dann auch mit mehreren Bereichen da beschäftigen müssen.
Ja, also generell, was Roland schon sagt, ne, die Grundstücke, es sei denn, sie sind Neubaugebieten, werden sie halt nicht einfacher, wenn man mal so will. Mhm. Das ist schon ein Punkt.
Also bestehende Grundstücke, wo schon drumherum gebaut ist, das ist dann immer eine Herausforderung.
Und was natürlich halt in Zukunft ein Thema wird, ist ganz einfach dann, weil also das ganze Thema energetische Sanierung etc. aus unserer Sicht in vielen Bereichen macht das halt keinen Sinn. Ja, weil was bleibt von so einem Haus aus den 50ern am Ende des Tages stehen? Ja, da bleiben die Außenwände dann dementsprechend stehen und alles andere wird halt sowieso neu gemacht. Da wäre eigentlich halt eine vernünftige Art und Weise, das halt energetisch auf Stand zu bringen, wirklich abzureißen, zu recyceln und ein neues Haus zu bauen dann, weil dann auch Aufteilung vom Haus halt der Lebenssituation der Menschen halt mehr passt oder eher passt, als dann halt das vielleicht so ein altes Haus mit halt Veränderungen tun kann und man dann halt auch nochmal halt dann dementsprechend nachverdichten kann, was ja eigentlich auch im Sinne dann halt der gesamten Fußabdruck, CO2 und so weiter halt wäre, wenn halt nicht so viel Fläche dann verbraucht wird für mehr Wohnraum. Aber ich glaube, da ist man teilweise noch nicht so weit, wenn man so will.
Ja, ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre jetzt auch so nicht auf den Gedanken gekommen, ein Haus inklusive Grundstück, was ich ja dann in dem Moment für teuer Geld ja auch erworben habe, dann das Haus platt zu machen, was ja auch wieder ordentlich an Kosten verursacht, um dann neu drauf zu bauen. Aber klar, auf lange Sicht gesehen ist es dann natürlich besser, weil ich stecke ja auch ordentlich Geld in die energetische Sanierung und es bleibt aber trotzdem dann immer noch
ein altes Haus.
Ja, es bleibt ein altes Haus. Ne?
Ich glaub, eine Angst, oder was, wir sprechen über Ängste. Ängste sind ja eigentlich schlechte Berater. Aber was ich persönlich glaube, ist, dass wir dadurch, dass halt in den letzten Jahren, obwohl wir halt ja von Boomphasen sprechen und so weiter, halt eigentlich auch ein Unterbedarf gebaut wurde oder man so gerade an den Bedarf rangekommen ist, dass wir in Zukunft eine Angst haben werden, die Leute eigentlich davor haben, dann dementsprechend keinen eigenen Wohnraum zu besitzen, weil man als Mieter dann eigentlich dann halt das größere Risiko hat, diesen Mietraum zum einen zu behalten und zum anderen dann dementsprechend auch neuen zu finden, weil sich Lebenssituationen ja nun mal ganz einfach verändern. Ich habe, als ich noch Single war, habe ich in der Wohnung gewohnt, die hatte halt 50 Quadratmeter. Dann haben wir irgendwann, klar, habe ich eine Frau gefunden, dann haben wir geguckt, dass wir halt eine andere Wohnung kriegen, weil das irgendwann auch zu klein wurde, dann kam das erste Kind. Wir waren im vierten Stock. Das ist ohne Aufzug ganz schön blöd gewesen. Dann dementsprechend kam das zweite Kind, war untragbar. Also brauchten wir immer wieder nach einer Wohnsituation einen neuen Wohnraum. Und ich glaube persönlich, dass in den nächsten Jahren oder auch, dass wir einen wahnsinnigen Bedarf, also sagt ja auch das Bundesbauministerium dann dementsprechend, wir sprechen von 400.000 Wohnungen, die eigentlich neu gebraucht werden jedes Jahr. Ich glaube eher, dass der Bedarf halt Richtung 600 oder 700 geht, weil am Ende des Tages es ganz einfach so sein wird, dass halt wir Zuzug haben, dass wir gleichzeitig ja auch Arbeitskräfte brauchen, dann zusätzliche dann dementsprechend. Wir werden immer älter, wir besetzen in Anführungsstrichen immer mehr Wohnraum. Es gibt halt viele Wohnungen, die werden von einer Person noch bewohnt, die sind halt dann relativ groß. Da könnte eine Familie drin wohnen, aber wenn der dann halt rausgehen würde mit seiner alten Miete, die gedeckelt ist und muss in was Neues rein, wird er für weniger mehr zahlen dürfen. Und deswegen glaube ich, dass halt in der zweiten Hälfte der 20er Jahre dieses Jahrtausends oder dieses Jahrhunderts dass ein soziales Problem wird, dann dementsprechend überhaupt den Wohnraum zu finden und davor sich zu schützen als solches heißt was Eigenes. Egal, ob man halt dann dementsprechend was kauft oder halt eine Wohnung kauft oder ein Haus dann dementsprechend baut. Und das ist für mich halt wieder emotionale Rendite, weil wenn ich was Eigenes habe, gibt es niemanden, okay, die Bank, aber ne, wenn man das alles vernünftig gemacht hat, aber der mich da wieder rauskriegt, auf Deutsch gesagt, und mich in die Situation versetzt, dann halt selber Wohnraum suchen zu müssen. Und das wird, glaube ich, wirklich in Zukunft ein Riesenproblem sein, adäquaten Wohnraum zu finden.
Ja.
Und das gerade dann halt, wenn man irgendwie dann auch Kinder hat und halt auch mehr Wohnraum braucht und gleichzeitig auch noch jemand, der damit ein, oder dass die Leute damit einverstanden sind, dass da Kinder einziehen. Also, ne, das
deswegen. Ja, oder Tiere, ne? Machen ist ja auch immer so ein Tiere, Faktor.
Riesenproblem. Mhm. Riesenproblem. Und ich bin ja auch Vermieter. Im Endeffekt, bei es ist natürlich aus der Vermietersicht dann halt dementsprechend immer so, wenn ich jetzt da 7 Mieter habe, die alle die Wohnung haben wollen, und das ist noch wenig in der Regel, ja, die sofort einen Mietvertrag unterschreiben würden, und dann und 2 davon haben einen Hund und 3 davon haben eine Katze, ja, dann haben die anderen beiden halt auf jeden Fall, wenn alles andere halt so ist, einen Vorteil.
Mhm. Ja, es ist halt leider
so. Es ist leider wirklich so. Also ja.
Ja, und die Problematik wird sich ja, wie du auch schon gesagt hast, in den nächsten Jahren noch verschärfen. Und deshalb war auch mein Credo jetzt immer, bevor wir gekauft haben, ich zahle lieber dann quasi für den Kredit, für mein eigenes Haus, anstatt halt die Miete, und das ist dann puff weg. Und ich bin davon abhängig, dass auch jemand sagt, du darfst hier auch weiterhin wohnen bleiben. Ne? Eigenbedarf gibt's auch immer noch.
Und auch wenn die Kosten gestiegen sind insgesamt und es natürlich jetzt da Summen drunter stehen, so Unterfinanzierungen, wo man halt 5-mal nachrechnen muss,
absolut,
passt das alles für mich. Ist es immer noch so, dass sich halt das ja teilt in die Kosten, das sind die Zinsen, und das Sparen, und das ist dann die Tilgung. Kunden sehen in der Regel immer die Gesamtbelastung, müssen sie auch, weil sie verantwortlich sind für ihre Familie und dann dementsprechend natürlich gucken müssen, dass das alles sauber halt durchfinanziert ist, läuft und auch bezahlbar ist. Mhm. Aber was halt sinkt permanent, sind die Kosten, weil die Zinsen werden anteilig in der Finanzierung immer weniger. Die Tilgung steigt immer weiter. Und das wird beim Mieten auf jeden Fall anders sein. Wenn ich jetzt mit einem Bauträger rede, der noch was zum Vermieten baut, dann braucht er auch in einer Lage wie hier in Soest 13, 14 Euro den Quadratmeter, damit er das halt von der Rendite her hinstellen kann, das Gebäude, so dass halt alles bezahlt ist. Und das wird mehr werden. Ganz einfach. Auch wenn die Kosten vielleicht jetzt erstmal sich nicht so großartig verändern werden über einen Zeitraum von vielleicht einem halben bis einem Jahr. Da sehe ich jetzt nicht so große Dinge, aber insgesamt, die Kosten werden trotzdem weiter steigen. Bauland wird trotzdem nicht billiger, dann dementsprechend der Bedarf wird höher und die Nachfrage wird höher. Und das wird dazu führen, dass Mieten steigen.
Also.
Und dass Haustierbesitzer sich die dann noch leisten können, weil die ja auch den Hund und die Katze durchfüttern. Und Frauchen und Herrchen.
Ja, aber es ist in der Realität so, Roland.
Ich würde auch an jemanden vermieten, der einen netten Hund mitbringt. Solange Frauchen und Herrchen die Miete zahlen können, so würde ich das ausdrücken.
Du, hör mal auf. Wir hatten also eine ganz winzige Anekdote noch zum Schluss. Wir haben mal eine Wohnung bei uns in meinem Elternhaus, unten drunter waren einige Wohnungen, haben wir vermietet. Jahrelang, wirklich, sind dann gute Freunde geworden, und sie sind dann irgendwann ausgezogen, weil sie woanders hingezogen sind, wegen dem Job. Und die hatten eine Perserkatze. Ich glaube, wir konnten nachher aus jedem Heizkörper diese Perserkatze rausziehen wieder. Deshalb, also ich kann es absolut nachvollziehen.
Hängt ja immer an der Pflege. Also da ist es sicherlich so, da kann ja die Katze nichts für.
Da konnte die Katze nichts für, aber wenn die Mieter gehen, dann hast du davon auch nichts. Ne?
Der Hund, die Katze kann nie was dafür als solches. Es ist ganz einfach so, dass halt sich Chancen dadurch dann, das ist so, wenn halt was knapp ist und du kannst es dir aussuchen, dann dementsprechend nimmst du das geringste Risiko als Vermieter. Ist ganz einfach so. Und du kennst den Hund nicht, du weißt nicht, wie lieb der ist. Lasse würde ich sofort einziehen lassen, um das mal so zu sagen. Ja, aber
es gibt ja auch Herrchen.
Ich war auch schon in Wohnungen, ja, wo dann halt ein großer, wie heißen diese Wasserhunde?
Ja, es ist ein portugiesischer Wasserhund. Das ist ähnlich wie
ein. Auf jeden Fall, die haben so ein fettiges Fell. Und der ist halt an der Wand ne, immer entlang gelaufen ist. Das willst du so, wenn du es dir aussuchen kannst, willst du es nicht. Ja.
Wir verlassen diese
Folge. Verlassen das lieber,
wir verlassen
noch
diese,
böse diese Zuschrift.
Ah, Quatsch, um Gottes Willen. Also das,
deine kann Mieter ja, werden jetzt den Hund später besorgen, oder die Katze. Ja, ist dann so lange bei denen.
Vielleicht bleibt es ja beim Meerschweinchen oder beim Hasen.
Ja, oder beim Goldfisch, den wird er auch wahrscheinlich einziehen lassen.
Herrlich. Super. Also, ich freue mich sehr, dass wir eine launige Folge beenden von Genau mein Haus. Ich danke euch, Alexander und Ronald Assmann. Und
gern.
Dass ihr wieder Gast wart, natürlich in eurem eigenen Podcast. Und damit schließen wir. Und ich lege euch natürlich ans Herz, Genau mein Haus zu abonnieren. Drückt aufs Klingelchen, Glöckchen, wie auch immer es auch bei euch aussieht. Und dann verpasst ihr keine Folge, die wir haben. Bis dann. Tschüss.
Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick. www.favorit-haus.de. Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.